WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Mai 1893. Der Geburtstag von Josef Weiß, Zeitzeuge des Holocaust.
Das Leben des Josef Weiß ist eine Heldengeschichte.
Ich bin normalerweise ein schneller Buchleser. Aber dieses Buch, da kann man nur Kapitel für Kapitel lesen. Ich kann das nicht verstehen, so ehrlich nennen. Wie Menschen, andere Menschen kaputt machen, richtig.
Paul Josef Kau ist der erste Vorsitzende der Ortsvereine in Flamersheim bei Euskirchen, Geburtsort von Josef Weiß. Klein und beschaulich, ländlich. Er ist sichtlich erschüttert über den Lesestoff, im Gegensatz zu anderen Menschen in Deutschland, die über Verfolgung, Folter und Tod im Nationalsozialismus nichts mehr hören wollen. Deutschland diskutiert derzeit, ob man Witze über Adolf Hitler machen darf. In Flamersheim ist das anders.
Ich interessiere mich für meine neue Heimat.
Der Rentner Reinhard Zahl wohnt erst seit 15 Jahren in Flamersheim, zugezogen aus Köln.
Im Oktober hatte ich meinen 80. Geburtstag und da wünschte ich mir das Buch, das gerade erschienen war.
Dieses Buch also. Über 700 Seiten ist es stark. Geschrieben hat es der Euskirchner Hans-Dieter Arns, ehemaliger Gymnasiallehrer und interessiert an der Historie seiner Heimat. Während der Recherchen zu einem früheren Buch war er zufällig auf den Namen Josef Weiß gestoßen, letzter Judenältester von Bergen-Belsen. Eine Position, die von den Nationalsozialisten zwangsweise zugewiesen wurde. Judenälteste und Judenräte sollten in den Konzentrationslagern den Alltag regeln und den Tod von 6 Millionen Menschen mitorganisieren. Und dann verbrachte Arns viele Jahre damit, mehr über diesen Judenältesten Josef Weiß zu erfahren.
Es gibt einen Brief vom 25. Juli 1945. Er war gerade befreit worden, seine Frau war gerade gestorben. Da hat er seinen im Ausland lebenden Verwandten auf ungefähr 15 Seiten alles, was in den letzten 5, 6 Jahren passiert war, schriftlich festgehalten. Das war für mich die Hauptquelle, wo ich mit diesem Buch gearbeitet habe.
Einen Brief hat Josef Weiß geschrieben. Und dann noch einige Protokolle für die Befreier, mehr nicht. Und doch so viel, dass es zusammen mit Zeugenaussagen eine Heldengeschichte ergibt. Was erstaunlich ist, denn vielen Judenältesten wurde nach der Nazi-Herrschaft vorgeworfen, kollaboriert zu haben, um sich Vergünstigungen zu verschaffen und noch mehr.
Der Ausdruck Judenältester gilt in der Literatur als eine zweifelhafte Persönlichkeit, der oft versucht hat, sein eigenes Leben zu retten.
Über Josef Weiß gibt es solche Berichte nicht. Zeitzeugen, die Buchautor Arns befragt hat, erzählen vom Fluchthelfer, vom Organisator und vom Trostspender, von einem Mann, der selbst später nie wieder darüber sprechen sollte, was im Zwischenlager Westerbork und im Konzentrationslager Bergen-Belsen geschah.
Der war nachher so kaputt, dass er nachher selbst mit seinem Sohn Klaus Albert, der mit ihm die ganze Zeit über war, nicht mehr darüber sprechen konnte.
Josef Weiß wird als 8. von 9 Kindern in Flamersheim geboren. Dort gibt es nicht genug Arbeit und so schickt ihn die Familie zu Verwandten nach Köln. Denen gehört das Kaufhaus Michel, heute Modehaus Jacobi. Er macht Karriere. Nach dem Ersten Weltkrieg, den er als Soldat unversehrt überlebte, wird er Personalchef von 1000 Angestellten. Aber dann?
1933 war klar, dass als Kaufhaus Michel fällig war. Und das war auch der Termin dann, wo Josef Weiß mit seiner Familie auswanderte.
Er wollte in die Niederlande übersiedeln, mit seiner Frau Erna, einer im Rheinland sehr bekannten Opernsängerin, und den beiden Söhnen.
Wenn man auswandert oder wegzieht, dann versucht man natürlich nach Möglichkeit, auch Geld mitzunehmen. Er ist also festgenommen worden wegen Devisenschmuggel, was übrigens vielen Juden, die nachher ins Ausland gingen, 1933 vorgeworfen wurde. Es gab dann keinen konkreten Beweis und deswegen wurde er nach ungefähr 2 Monaten freigelassen und zog dann so schnell wie möglich zu seiner inzwischen ausgewanderten Familie.
Josef Weiß eröffnet eine Lederwarenfabrik und zunächst sieht es so aus, dass das erfolgreiche und schöne Leben in den Niederlanden vielleicht weitergehen könnte. Doch die Nachrichten aus Deutschland werden schlechter. 1938, Reichspogromnacht. Ein paar Tage später gelingt es ihm,
einen Wagen von den Niederlanden nach Köln zu schicken, und zwar einen recht großen Wagen, wo er erstmal 4 Kinder, die zu seiner weiteren Familie gezählten, mitnehmen ließ. Das war der Anfang. Und dann ging es nachher über weitere Beziehungen von Kölner Juden, die rüber wollten, bis nachher zu Fremden, wo es also hieß, Josef Weiß in Erdenhout, in der Nähe von Den Haag, der wird eine Möglichkeit finden, euch unterzubringen. Und das war dann die Hilfe der Flucht.
Wie viele es einmal sein sollten, die durch Josef Weiß in die Niederlande kamen, ist nicht bekannt. Es gibt keine Zahlen. Es gibt nur immer wieder Menschen, die sich bei Hans-Dieter Arns melden und von Josef Weiß berichten. Wie zum Beispiel auch aus der Zeit nach 1940, als die Deutschen in den Niederlanden einmarschiert waren und Josef Weiß mit seiner Familie ins Zwischenlager Westerbork kam. Er wurde Mitglied im Ältestenrat und sorgte dafür, dass Juden auf Auswanderungslisten gesetzt wurden. Wer darauf stand, war zunächst vom Tod geschützt. Josef Weiß stand auf der sogenannten 2000er-Liste. Diese führte die Namen der Juden auf, die dem Reich noch nützlich sein könnten. Anwälte, Ärzte, Geschäftsleute, von denen sich die Nazis erhofften, sie gegen Kriegsgefangene oder im Ausland lebende Deutsche auszutauschen. In einem Protokoll, das in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem aufbewahrt wird, steht, dass sich Josef Weiß in Westerbork aber vor allem um Kinder kümmerte, die ohne ihre Eltern ins Lager gebracht worden waren.
Und da sie in ihrem Alter gerade gute Nahrung brauchten, sorgten die Weißleute dafür, dass sie Zusatzessen bekamen. Der Jugend, die ihrer Führung unterstand, fehlte Halt und mütterliche Liebe. Frau Weiß gab ihnen diese.
Josef Weiß sorgte dafür, dass Kinder unterrichtet wurden. Aber er war auch für die Transporte zuständig. Transporte immer dienstags. Wöchentlich stieg die Zahl derer, die einsteigen mussten. Die Deportationsquote musste erfüllt werden. Und Josef Weiß wird später zu Protokoll geben, dass vielleicht mehr Menschen hätten gerettet werden können.
Wenn man zum Beispiel auf den 3000, die ein Transport nach dem Osten zählte, immer 10 hätte verschwinden lassen. Aber von Organisation verstand damals niemand das Richtige. Wenn nun jemand geflohen ist, war es ein Schaden fürs Lager, denn für einen, der floh, schickten die Deutschen 50 auf Straftransport.
Aus seinen wenigen Aufzeichnungen geht hervor, dass er mit einigen Männern im Judenrat über Kreuz lag.
Die sich immer als Repräsentanten der arischen Lagerleitung fühlten und dementsprechend auch die Orda ausführten. Sie dachten nie daran, dass sie doch eigentlich die Vertrauensmänner von uns Juden waren. Diese Einstellung hat mich in der Deportationszeit oft an den Rand einer Verschickung nach Auschwitz gebracht. Sie war auch der Grund dafür, dass ich mit dem ersten Transport nach Bergen-Belsen musste.
Josef Weiß hatte also gelernt, wie gefährlich es war, anderen zu helfen. Er hatte bereits in Westerbork erlebt, wie schnell jemand auf Nimmerwiedersehen verschwand. Und jetzt Bergen-Belsen. Kein Durchgangslager mehr, ein KZ, das aus vielen Teillagern bestand. Josef Weiß kam mit seiner Familie ins sogenannte Sternlager und hatte noch Hoffnung. Es war ein Austauschlager, die Hoffnung also, doch noch nach Palästina ausreisen zu dürfen. Aber so weit wird es nicht kommen. Eine Überlebende wird sagen,
schau mal, Auschwitz war eine Hölle, aber es war eine organisierte Hölle. Bergen-Belsen war die Hölle ohne Gnade.
Denn die Lager von Bergen-Belsen werden immer voller, weil die Alliierten immer näher rücken und die sogenannte Endlösung schneller herbeigeführt werden soll. Josef Weiß versucht zunächst, mehr Nahrung zu bekommen, indem er die Totenlisten, die er aufstellen soll, ein paar Tage zurückhält. Dadurch bleibt mehr Brot für die Lebenden und...
Sie müssen sich vorstellen, die Möglichkeiten in den letzten Monaten zu trinken waren gering. Und er hat es erreicht, dieser Josef Weiß, mit seinen Beziehungen, seinen Connection, die er hatte, dass nachts Wasserleitungen aufgemacht werden konnten, wo man sich Wasser holen konnte, um sich vor dem Verdursten zu retten.
Bergen-Belsen war schlimmer als alles andere, werden Überlebende kurz nach der Befreiung der britischen BBC berichten. Da, wo einst 3000 Gefangene lebten, waren es zum Schluss Zehntausende.
In Bergen-Belsen gibt es keinen Kamin. Das heißt, das Elend wird nicht verbrannt, so wie es in Auschwitz war. Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot. Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz.
Josef Weiß kann also mit zurückgehaltenen Listen nicht mehr für zusätzliche Brotrationen sorgen. Trotzdem bleibt er akribisch im Auflisten der Toten. Später werden ihm viele dankbar dafür sein, weil sie durch seine Listen Gewissheit bekamen über die Schicksale ihrer Verwandten. so wird auch der Vater von Anne Frank erfahren, dass seine Tochter in Bergen-Belsen ums Leben kam. Das gab seiner Trauer einen Ort. Die Listen von Josef Weiß sind lang.
Wir haben jetzt Ende März, Anfang April 1945. Draußen liegen 10.000 Leichen, teilweise gestapelt bis zu 10 Meter Höhe, liegen herum. Ratten wühlen sich durch diese Leichname. Leute schneiden mit Messern in Form von Kannibalismus Herzen aus den Körpern heraus. Und dann geht dieser Josef Weiß, März 1945, abends mit einer Kerze in alle Lager, in alle Baracken und ermutigt die Juden durchzuhalten. Das wäre so wie in der jüdischen Geschichte.
Aber vielleicht werden auch in ihm die Zweifel gewütet haben. Die stinkenden Leichenberge, Fleckfieber und Typhus grassieren. Als im April britische Soldaten das Lager befreien, sehen sie ein Elend, das sie nie wieder vergessen werden. Viele Gefangene werden ihnen noch unter den Händen wegsterben, weil sie bis auf die Knochen abgemagert sind. Und sie werden Sätze hören wie diese, vom Wahnsinn des Hungers geformt.
Es wird alles wieder gut, ja. Es war so eine schwere Zeit für mich. Und ich freue mich, dass ich euch alle gesund und munter wiedersehe. Alle Freunde und Bekannte, alle Genossen, ja, es wird wieder gut. Mami, Mami, ich habe eine schwere Zeit durchgemacht. Die haben mich geschlagen und gepeinigt. Nun wird alles wieder gut. Ich bin froh, dass ich zu Hause bin bei dir. Oh, Mami, Mami.
Josef Weiß wird die Befreiung nicht erleben und nicht mit ansehen, wie Bulldozer Massengräber für tausende Leichen schaffen. Josef Weiß liegt zu dieser Zeit in einem Viehwaggon mit hunderten Kranken und Sterbenden, der eine Irrfahrt durch Deutschland macht. Er liegt im sogenannten verlorenen Zug, der kurz vor der Befreiung noch abgefertigt worden war mit dem Ziel Theresienstadt. In Tröbitz, circa 150 Kilometer südlich von Berlin, wird er von Soldaten der Roten Armee entdeckt. Josef Weiß überlebt, seine Frau aber stirbt einige Tage später an der Fleckfieberepidemie. Und wieder kommen die Zuginsassen und geben ihm Namen von Toten durch. Er soll die Liste weiterschreiben.
Da haben die Juden dieses großen Transportes sich ganz, ganz schnell zusammengetan. Josef Weiß soll wieder Judenältester sein. Dieser Mann, der lag fast tot in dem Waggon, der wurde trotzdem als Judenältester praktisch nicht nur akzeptiert, sondern wieder gewählt.
Man könnte es einen Ritterschlag nennen, denn andere ehemalige KZ-Judenälteste werden verfolgt, manche sogar in Selbstjustiz gehängt, erzählt Buchautor Hans-Dieter Arns. Auch der vorletzte Judenälteste von Bergen-Belsen, den die SS abgesetzt hatte, wird später wegen Kollaboration und Korruption bestraft. Er hatte sich die Hilfe für KZ-Häftlinge teuer bezahlen lassen.
Al-Balla kam gleich nachher ins Zuchthaus und ist nach Amerika nach 15 Jahren ausgewandert. Keiner weiß, wo er geblieben ist.
Heute wüsste auch niemand in Flamersheim bei Euskirchen, was aus Josef Weiß geworden ist. Dass er nach Israel auswanderte mit seinen Söhnen, noch einmal heiratete und bis zu seinem Tod am 12. September 1976 versuchte, ein Leben ohne KZ-Gedanken zu führen.
Meine Sorge, meine große Sorge ist, dass die jungen Menschen die Sache vergessen. Es darf nicht vergessen werden. So etwas darf sich nie wiederholen.
Sagt Reinhard Zahel, der das Buch über Josef Weiß gelesen hat und der in seiner Neuheimat Flamersheim mit daran arbeitete, dass es eine Erinnerung gibt. Heute, am Geburtstag von Josef Weiß, wird der Name dieses letzten Judenältesten auf einem Straßenschild stehen. Jupp Weiß, nicht Josef, soll die Straße heißen, weil er immer von allen Jupp genannt worden war. Das hat Paul-Josef Kau, der Vorsitzende der Ortsvereine, mitorganisiert.
Um 18 Uhr treffen wir uns gegenüber von dem Geburtshaus von Jupp Weiß. Da treffen wir uns dann mit den Vereinen und Straßenschild einweihen.
Hinter dieser Aktion liegen Monate der Verhandlungen mit der Stadt Euskirchen, zu der Flamersheim gehört. Auch Geld wurde gesammelt, damit eine kleine Tafel unter dem Straßenschild aufgehängt werden kann, die kurz über Josef Weiß aufklärt. Außerdem wird eine Gedenktafel am Geburtshaus angebracht. Aber für die Flamersheimer war klar,
dass es nicht die Stadt sein soll, die hier diese Tafel anbringt, sondern dass es eben das Dorf sein soll.
Zeitzeichen.
Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de